Die Frage ist nicht wer, es werden alle die Preise erhöhen. Die Frage ist, wer beginnt und wann. Ich glaube, viele kleine Röstereien sind stark gewachsen in den letzten Jahren. Aber was ihr Einkauf betrifft, sind sie eigentlich immer noch Anfänger. Und weil der Grund ist nicht, ich kenne niemanden, der eine Rösterei angefangen hat, weil er ein MBA gemacht hat und dann gesagt hat, ich möchte Unternehmer werden und sich dann Kaffee verschrieben hat. Es ist ein ganz anderer Lebenslauf. Der Kaffeehandel ist nicht in einer Konsolidierung. Der Kaffeehändler, das Businessmodell des Kaffeehändlers ist tot. Seht ihr das nicht? Oder viele Röster sagen mir, wenn ich jemanden frage, wieso kaufst du bei diesem und diesem Händler ein? Dann sagen mir, ja, ich kenne den, wir haben zusammen im selben Café in Berlin gearbeitet. Wow, das ist kein Argument.
Wow, dieses Jahr wird in die Kaffeegeschichte eingehen. Es ist eine Zäsur. Irgendwann werden wir sagen, weißt du noch, 2024, das war doch der zweite Corona-Moment für Kaffee. Okay, klingt das alles etwas gar dramatisch? Raphael Studer und ich glauben nicht. Eine steigende Nachfrage, zu wenig Kaffee und Produzenten, von denen die einen jetzt mit Kaffee Geld verdienen können. Handelshäuser sind zahlungsunfähig, Kooperativen bekommen keine Kredite. Eine Verschiffungspünktlichkeit, die unter den Werten der Covid-Zeit liegt und die Realität, dass es viele Röstereien nicht nur an Qualität, sondern auch an ihrem nachhaltigen Engagement sparen werden. Die einen reden von einer Marktkorrektur, die anderen davon, dass der Markt nicht funktioniere. Dabei funktioniert der Markt genauso, wie er von Röstereien vor Dutzenden von Jahren mal gemacht wurde. Aber jetzt einfach nicht im Sinne derer, die Kaffee einkaufen. Und das, dass wir krasse Folgen haben. Nennt uns Pessimisten, aber in einem Jahr schauen wir in der Kombi hier wieder zurück und dann sehen wir, wo wir alle stehen. Raphael ist zum dritten Mal mein Gast in einer Jahresrückschau und bis jetzt hatte er fast immer recht. Also schnallt euch an, nehmt einen Kaffee zur Hand, wir düsen los. Das ist Coffea Futurica, ich bin Philipp Schallberger, herzlich willkommen.
Was fasziniert mich eigentlich, kam mir sofort meine Familie in den Sinn, aber natürlich geht es heute um Kaffee. Mhm. Und ich freue mich extrem, über das letzte Jahr zu sprechen und dieses Jahr zu sprechen.
Also ich sehe schon, wir gehen gleich zum Thema. Du hast keine Lust auf Smalltalk, denn du hast mir auch heute geschrieben, Brudi, ich bin heiß. Du hast wirklich was zu erzählen heute und ich glaube, wir haben das ja kurz vorgesprochen. Es gibt einige Dinge und ich habe dich schon lange nicht mehr mit so einem Glänzen in den Augen gesehen. Müssen wir etwas kontextualisieren. Das war ein ziemlich wildes Jahr. Oder um in deinem Idiom zu bleiben, das war ziemlich wild. Dieses Jahr hat das schon ziemlich in sich. Also es hatte all die Zutaten, was dieses Jahr braucht, um ein Krimi auch zu sein. Also es gab neue Kriege. Es gab die Effekte des fortschreitenden Klimawandels wurden noch krasser spürbar, auch in Europa, so dass sich wahrscheinlich jetzt alle mal vorstellen können, was es heißen könnte und noch mehr. Die strukturellen Probleme im Kaffee sind nochmals viel deutlicher geworden und es gab Konkurse. Vor einem Jahr haben wir darüber gesprochen, wir haben da über Konsolidierungen gesprochen in der Kaffeewelt und die sind jetzt, die hat es gegeben. Es hat aber auch Konkurse gegeben. So, und all die Zutaten plus Unsicherheiten und Volatilität, die sind da, dass dieses ganze Gebräu in dieser Kaffeewelt noch weitergeht. Ich fange kurz mit dem Fazit an. Wird das Jahr 2025 das unnachhaltigste Jahr der Geschichte?
Ja, es gibt Tendenzen dazu, das ist richtig. Und ich glaube, wir werden die heute erläutern, wie es so weit kommen konnte. Es ist unglaublich zu sehen, dass eigentlich Kaffee, dieses globale Produkt, halt wirklich alles reflektiert, was auf der Welt passiert. Du hast die einzelnen Zutaten schon erwähnt. Und ich glaube, unsere Aufgabe heute wird es sein, diese Zutaten, diesen Teig ein bisschen wieder zurückzuführen in die einzelnen Zutaten, diese zu beleuchten. Und wenn wir die verstehen, dann wissen wir auch, was wirklich die Probleme für nächstes Jahr sein könnten.
Also wir machen einen Rückblick mit, ich habe einen Podcast gemacht mit Peter Lerch, da geht es eher darum, warum sind wir heute da, wo wir sind. Da geht es ein bisschen mehr zurück als ein Jahr, aber jetzt schauen wir auf die letzten Monate. Komm, schauen wir zurück. Du hast gesagt, hey, wenn wir zurückschauen auf die einzelnen Monate, da müssen wir eben Kaffee als Ganzes betrachten, aber du hast jetzt ein paar Events rausgepickt und ein paar Länder rausgepickt und hau da mal rein. Du hast gleich angefangen mit Äthiopien.
Ja, korrekt. Ich glaube, was dieses Jahr markiert, sind extrem hohe Kaffeepreise. Und mit extrem hoch meinen wir, wir sind auf einem 50 Jahre hoch. Also es ist wirklich, niemand von uns hat das erlebt, oder? Und viele der jungen Generationen Spezialitätenröster haben das nicht erlebt. Und um das zu verstehen, ist, glaube ich, wichtig, das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage zu verstehen. Und im ersten Fall, wie eigentlich alles begonnen hat, ist mit dem Angebot aus Äthiopien. Nicht, dass der Kaffee schlecht war oder die Ernte zu klein, sondern die Houthi-Rebellen haben im Oktober 23 begonnen, normale Transportschiffe zu bombardieren, als Reaktion darauf, dass Israel Palästina angegriffen hat. Und das hat dazu geführt, dass internationale Versicherungsgesellschaften die Schiffe nicht mehr versichert haben, die Djibouti verlassen. Djibouti ist ein sehr moderner Hafen, von China gebaut, und eigentlich alle äthiopischen Kaffee verlassen Afrika über Djibouti. Das heißt, alles musste über Mombasa, Kenia gehen. Ein sehr alter Hafen, sehr schlechter Hafen, sehr schlechte Infrastruktur. Und um das Kap der guten Hoffnung segeln, was zu extremen Lieferverzögerungen geführt hat. Die Lieferverzögerung per se ist eigentlich nicht das Problem. Was das Problem ist, ist, dass ein Schiff am falschen Ort zur falschen Zeit ankommt und mit einem Schiff ganz viele tausend Container. Wir sind in diesem Jahr, 2024, bei einer Verschiffungspünktlichkeit, die unter Covid liegt. 50% der Schiffe und Container kommen verzögert an. Und wenn ein Container am falschen Ort ankommt, ist er am falschen Ort oder zur falschen Zeit am falschen Ort gegangen, kommt, fehlt er an einem anderen Ort. Und das hatte extremen Impact. Zum guten Glück kam Peru die Ernte sehr, sehr früh. 2 Monate früher als normalerweise. Das heißt, die Röstereien haben sehr schnell angefangen, ihre Bio-Cafés aus Peru einzukaufen, also eigentlich das Land zu switchen. Und Peru hat, wir haben Algrano, hat im Juli einen Blog publiziert. Bitte deckt euch mit Peru jetzt ein. Peru wird im Oktober ausverkauft sein, weil alle Kooperativen das gemeldet haben. Wir haben eine extrem hohe Nachfrage. Die Nachfrage war da, leider das Angebot nicht. Wir haben in Peru zwar eine frühe Ernte, mengenmäßig eine gute Ernte, aber leider Klimawandel. Wir haben Leaf Rust in Peru, was einen immensen Impact auf die Qualität hat. 70% der peruanischen Kaffees sind nicht Hochlandkaffees. Das heißt, die Qualitäten haben stark gelitten. Und sprich, das Angebot konnte die Nachfrage nicht stillen. Die Kooperativen, lokalen Exporteure haben stark verkauft, weil die Preise interessant waren. Die Nachfrage war da.
In den internen Markt verkauft?
In den internen Markt verkauft, korrekt. Und was passiert? Der Kaffee ist nicht da, der verkauft wurde. Wir sprechen heute von über 1000 Container, die verkauft sind und nicht geliefert werden können aus Peru. Das ist ein massiver Default im ganzen Land. Es ist nicht mehr die Frage, wer nicht liefern kann. Es ist eigentlich die Frage, oder es ist eigentlich der Fakt, dass niemand liefern.
Default. Was ist ein Default?
Ein Default gibt es verschiedene Definitionen. Das eine ist natürlich, das kennen wir, wir stellen als Rösterei oder Kaffeebar, oder wir stellen als Unternehmen, wir stellen eine Rechnung und jemand bezahlt die nicht. Das wäre dann ein Kredit Risk oder ein Credit Default vom Debitor. Im Kaffee wird darüber gesprochen, dass jemand einen Liefervertrag eingegangen ist und diesen Kaffee oder diesen Liefervertrag dann nicht erfüllt, also die Menge nicht liefern kann. Und das ist natürlich das Schlimmste, das einer Rösterei passieren kann, weil ohne Rohkaffee kann sie selber keine Rechnungen stellen, oder? Also der Lieferdefault ist eigentlich das, was es zu minimieren gibt, und das kam leider in Peru dieses Jahr in einem Ausmaß zu tragen, das vorher nie gesehen war. Das führt dazu, wenn wir wieder schauen, wie die Nachfrage darauf reagiert. Wir haben, müssen wir vielleicht noch kontextualisieren, wir haben in Europa zurzeit neue Lieferkettengesetze, die etabliert werden, Entwaldungsgesetze, ich habe darüber berichtet. Und das führt dazu, dass sehr viele Röstereien und Händler frühzeitig sich eindecken wollten, noch im 2024, dieses Inkrafttreten 2025 zu umgehen oder die noch nicht compliant sein zu müssen.
Auf der anderen Seite kommt dann noch Trump, der plötzlich Lieferzölle auf Mexiko und so weiter kundtut. Und auch amerikanische Röster gehen und Importeure gehen vermehrt in den Markt. Und wir sind also in einem Mix, wo immer mehr Nachfrage kommt und das Angebot nicht mithalten kann.
Und die Lagerhäuser einfach auch leergeräumt wurden.
Und die Lagerhäuser leergeräumt
wurden. Spot-Café, also der physisch vor Ort war in einem Lagerhaus, der wurde leer gekauft, auch aus den Gründen, wie du jetzt gerade gesagt hast, eindecken, bevor was Schlimmes kommt. Also es war so ein bisschen Endzeitstimmung.
Korrekt.
Und dann hat sich Verschieben gegeben bei EUDR, da hat sich das jetzt etwa gelockert. Und trotzdem, der Kaffee ist jetzt da, aber also der ist bei den Röstereien, aber es gibt nicht mehr Kaffee, der noch irgendwo da wäre. Und dann kam eben noch Brasilien dazu.
Richtig, dass ich glaube, Brasilien ist dann so das Öl, das man noch ins Feuer gegossen hat, oder? Also plötzlich kamen Meldungen, die Ernte ist nicht so gut wie erwartet, die Größe der Bohnen sind kleiner, etc. etc. Mit jeder Hiobsbotschaft eigentlich hat sich der Markt natürlich nach oben entwickelt.
Ah.
Wir sind jetzt bei einem Markt, oder also verglichen vor 18 Monaten, sprechen wir von 80% höheren Preisen, also fast eine Verdoppelung in 18 Monaten nur vom Rohkaffee. Zum Beispiel, ich glaube, das ist wichtig, dass man das ein bisschen kontextualisiert. Also ein Kaffee, Kilogramm Kaffee geliefert, heute angekauft im heutigen Börsenpreis, geliefert in der Schweiz, in Schweizer Franken, ist so um die 7 Franken das Kilogramm.
So, und das ist, wenn wir den Börsenpreis nehmen als Referenzpreis. Aber wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe, dann finde ich immer noch die Billiglinie. Ne? Aber das funktioniert ja gar nicht mehr, weil da gibt es 500 Gramm oder Kilo Kaffees, die sind unter diesem Preis, den du gerade gesagt hast.
Ja, das ist richtig. Man kann heute noch gerösteten Kaffee einkaufen, der unter diesem Einkaufspreis liegt. Der Grund ist, dass diese Mischungen noch von alten Kaffees, alten Verträgen leben, alten Preisen leben. Und denke, wenn wir uns überlegen, was bedeutet diese ganze Price Rally für die Konsumenten im nächsten Jahr, und du hast vom Super-GAU gesprochen, vom was passiert im 2025, ist das sicher die große, große Erwartung.
Ja, was aber nicht ein Super-GAU wäre, wenn der Kaffee hier ein bisschen teurer wäre, sondern wir reden dann gleich darüber, ob es überhaupt noch, die Kaffeewelt noch so existieren wird, wie sie gerade existiert. Aber die Preise können nur gehalten werden, weil das alte Verträge sind. Jetzt hast du aber das ganze Szenario ausgelegt, da weniger Kaffee, da Leafrust, da Logistikverzögerungen, da sind die Warehouses leer. Also jetzt gibt es keinen günstigen Kaffee mehr.
Das ist korrekt, ja. Also heutzutage muss man froh sein, wenn man den Kaffee aus dem Land kriegt, den man für seine Mischung braucht. Preis ist zweitrangig zurzeit. Das ist richtig. Und wenn wir darüber sprechen, oder dass aus Peru 1000 Container Kaffee fehlen, die großen Röstereien haben natürlich schon angefangen, das einzudecken. Jetzt wieder ein Origin-Switch. Also sie gehen jetzt nach Kolumbien, die gehen in die Centrals rein, welche jetzt dann in die Ernte kommen, aus Zentralamerika, die jetzt dann in die Ernte kommen. Und wir sehen jetzt eigentlich schon wieder Lieferengpässe aus Ländern wie Nicaragua, die sich immer noch versuchen zu reetablieren nach dem großen Konkurs, den wir letztes Jahr besprochen haben von Mercon. Und wir erwarten, dass, was wir in Peru gesehen haben, sich weiterziehen wird und dass natürlich auch die hohen Preise weiter auf diesem hohen Niveau stabilisieren werden, genau aus diesem Grund.
Also die Kaffees, die physisch jetzt in Europa sind, das sind noch günstige Kaffees. Alles, was wir bis jetzt aufgezählt haben, das sind Preise, die in Verträge reinkommen für Kaffee, der jetzt bald exportiert wird und dann ankommt. Das heißt also, die Effekte von dem, was wir beschrieben haben, die treten in Kraft im März, April und dann ist eine Zäsur da.
Ja, das ist zu erwarten, genau. Also es ist eigentlich nicht eine Frage, wann, es ist nicht eine Frage, wer, es werden alle die Preise erhöhen müssen, weil wenn wir über den Effekt auf die Konsumenten sprechen, schauen wir uns mal die Röstereien an. Bis zur Zeit haben sie Margen, das über die Margen versucht zu absorbieren. Man ist davon ausgegangen, es ist vielleicht ein temporärer Anstieg. Mhm. Der Anstieg ist jetzt aber einfach schon wirklich über Monate präsent und die Röstereien können den diesen Anstieg nicht mehr selber absorbieren. Also die Frage ist nicht wer, es werden alle die Preise erhöhen. Die Frage ist, wer beginnt und wann.
Gut, also Tchibo hat Ende November angekündigt, dass sie das machen werden. Und für mich ist das immer so eine Legitimierung. Wenn einer der Weltgrößenrüster sagt, ja, es wird so sein, dann ist es ein Freipass für alle zu sagen, jo, wir müssen jetzt. Allerdings, es ist schon interessant, ich bin auch gespannt, wann das gemacht wird. Also man könnte das jetzt tun, aber eben, der Effekt ist jetzt noch nicht der gleiche. Also wenn man das jetzt tun würde, dann ist es, ja, es ist nicht unlauterer Wettbewerb, es ist einfach eine Preiserhöhung und man spielt eigentlich mit den News, die wir jetzt gerade haben, aber es ist nicht effektiv, deckt es nicht einen höheren Preis ab, sondern das kommt wirklich erst im ersten Halbjahr dann wirklich auch hier an.
Ja, Kaffee ist ein kompetitiver Markt, oder? Du isst Kaffee und es hat niemand ein Interesse, Markenteile abzugeben durch eine Preiserhöhung. Also eine Rösterei erhöht wirklich erst die Preise, wenn sie muss, und das sehen wir auch, da wird wirklich lange, lange herausgezögert. Also von dem her sind es keine unfairen Erhöhungen, es sind wirklich Erhöhungen, die unternehmerisch gemacht werden müssen, ja. Sollen die Löhne weitergezahlt werden, sollen die Rösterei weiter existieren. Also das ist nicht Misswirtschaft der Rösterei, das ist nicht Kundenabzocke, das ist einfach der Markt jetzt.
Du, nochmals zurück. Ich gehe in den Supermarkt, ich gehe da über die Straße und dann schaue ich mir so das Billigregal an oder das Regal für billigen Kaffee. Der muss ja massiv teurer werden oder aber, was du jetzt gesagt hast, jemand verzichtet hart auf Marge. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass ich sagen könnte oder jemanden verdächtigen könnte, da bekommen Produzenten zu wenig. In dem Fall wäre es jetzt so, dass wirklich die Rösterei auf Margen verzichtet oder die Supermarktkette.
Das ist richtig. Ja.
Weil es keinen günstigen Kaffee gibt.
Ja, genau. Genau. Das ist absolut so. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Cross-Finanzierungsmodelle gibt, wo man sagt, ich verdiene mehr auf dem Toilettenpapier und der Kaffee ist ein Lockprodukt und ich hole über eine Aktion Personen in meinen Supermarkt und Kunden in meinen Supermarkt und die werden dann auch noch WC-Papier, Toilettenpapier einkaufen. Das ist möglich, ja. Aber es ist richtig, es gibt keinen billigen Rohkaffee zurzeit.
Also es gibt.
Und seit Monaten nicht.
Und es wird keinen günstigen Kaffee mehr geben? Oder eben jemand verzichtet auf irgendwas? Oder man investiert dann? Kaffee ist dann plötzlich nicht mehr ein Margentreiber, sondern wirklich
ein Marketingprodukt.
Ja, genau. Okay, also es gibt auch da einen Impact. Mal schauen, wie sich da auch Supermärkte da verhalten werden. Wir switchen mal zu den Röstern. Ne? Also Algrano bedient ja auch ganz viele verschiedene Röster. Du hast da auch ein Sensorium entwickelt seit Jahren, seit einem Jahrzehnt. So, ja, seit einem Jahrzehnt. Und kennst da viele Ideen und Interessen und Fragen und Nöten. Also wenn wir jetzt mal zurückschauen, letztes Jahr gab es auch immer wieder Merchant Acquisitions. Ja, also da wurden auch Röstereien aufgekauft. Und jetzt? Ist das überhaupt noch attraktiv, so einen Spezialitätenröster aufzukaufen? Weil, ich weiß nicht, ist ja alles teuer geworden.
Ja, genau. Die Honeymoon-Phase, die wir gesehen haben im Spezialitätenbereich, wo wirklich große Röstereien, Weltkonzerne sich Spezialitätenröster gesichert haben, die in diesem Markt teilnehmen wollten, entweder über eigene Produktelinien oder über Zukäufe von spannenden Marken im Spezialitätenbereich. Das ist wirklich, diese Honeymoon-Phase ist vorbei und ist eingefroren. Also dieser Akquisitionsmarkt, das billige Geld ist auch weg, oder? Ja. Also man kann sich diese Akquisition nicht mehr so einfach leisten oder fremdfinanzieren. Das heißt, da spüren wir wirklich eine Abkühlung oder sehen wir eine Abkühlung, was nicht per se schlecht ist, weil diese Spezialitätenröstereien auch unabhängig eine Daseinsberechtigung haben und die müssen nicht zu jemandem Großem gehören, meiner Meinung nach sogar zum Teil besser, wenn sie unabhängig sind und weil sie, wie du es gesagt hast, wilder sind vielleicht als in einem Big Corporate. Aber was spannend ist zu sehen, dass diese Röstereien, die Großröstereien, auch in ihrer Produktepalette Abstriche machen. Also wir sehen weniger Volumen von Großröstereien im Spezialitätenbereich, es wird weniger in die Spezialitätenlinie investiert, marketingtechnisch. Und das, glaube ich, ist dann das Tragische, weil es geht leider einher bei großen Röstereien. Es wird auch weniger in die Nachhaltigkeit investiert.
Ja, bevor wir da reingehen, nochmals zum Kontextualisieren. Also was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass Kleine auf groß gemacht haben und Groß auf klein gemacht haben. Beides wird es nicht mehr geben. Also kleinere Röstereien, und ich empfinde uns, wir rösten dieses Jahr 100 Tonnen Rohkaffee. Ich glaube, wir sind eine große Kleinrösterei. Kleinere machen auf groß, heißt, dass man bedient Märkte, die nicht per se vielleicht am Anfang auf der Landkarte waren, oder man braucht etwas mehr Volumen, oder man möchte einen kompetitiven Kaffeepreis anbieten, dann sind es nicht die 90-Punkte-Kaffees aus Kenia, sondern andere Kaffees. Also man macht, kleine machen auf groß. Jetzt gibt's das aber nicht mehr mit den neuen Preisen, denn der Unterschied ist total gering geworden. Wenn wir die alten Specialty-Preise anschauen, dann liegen die zum Teil unter dem, was die jetzigen normalen Commodity-Kaffeepreise sind. Also das lohnt sich jetzt gar nicht mehr, wenn eine kleine Rösterei auf groß machen wollen würde. Das Gegenteil ist auch der Fall. Wir sehen, dass große nicht mehr auf klein machen. Du hast es gesagt, es gibt große Röstereien, die hatten so eine Specialty-Linie, oder man hat ein paar Dinge gewagt und da mal ein paar Sack eingekauft oder einen Container, weil es eben groß ist. Aber das wird jetzt einfach zu teuer und da wird gespart. Und jetzt kommen wir in das rein, auch in der Nachhaltigkeit. Also alles, was ein Hygienefaktor ist, wird es nicht mehr geben.
Ja, genau. Also wir haben darüber gesprochen, dass Röstereien die Preisanstiege zuerst auf ihrer Marge, mit ihrer Marge absorbiert haben. Und das ist richtig, oder? Dann fängt man an zu sparen. Und alles, was Kosten verursacht, sei es Marketing von speziellen Linien, sei es Qualität, sei es Nachhaltigkeit, wird hinterfragt. Und das ist, glaube ich, die einerseits eine Tendenz, die beunruhigend ist, aber andererseits, glaube ich, eine Riesenchance für den Spezialitätenröster, weil die Nachfrage nach Qualität und die Nachfrage nach Nachhaltigkeit wächst und wächst.
Und weil die Referenz schlechter geworden ist.
Ja, richtig. Es sind zwei Effekte. Einerseits wird der Kuchen größer für die kleinen Spezialitätenröstereien. Andererseits wird der relative Preisunterschied zwischen Spezialität und Commodity-Kaffee wird kleiner. Und das ist, weil die Billiglinien per se auch eine massive Teuerung erleben werden nächstes Jahr. Und das ist eine Riesenchance für den Spezialitätenröster, da bin ich überzeugt.
Ja, also vielleicht dieses Onboarding, ein Specialty-Onboarding wird jetzt einfacher, weil der generelle Kaffee im Supermarkt gar nicht mehr weit weg ist oder vielleicht gleich teuer ist wie das günstigste Produkt einer Spezialitätenkaffeerösterei. Also das Onboarding wird einfacher, aber es braucht ziemlich viel Schnauf.
Genau, die Hypothese dahinter, oder, ist natürlich, dass die Preiselastizität des Konsumenten, der Konsumentin beim Kaffee sehr inelastisch ist. Also sprich, wir sehen nicht, dass die Menge des konsumierten Kaffees sich reduziert. Und davon bin ich ziemlich überzeugt, weil eigentlich, wenn man sich das hochrechnet, was man bereits für ein Glas Wein zu bezahlen, was man bereits für einen Becher Kaffee zu bezahlen, Takeaway, die Preisunterschiede sind wirklich immer noch massiv. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass es Potenzial immer noch gibt und dass die Konsumenten nicht aufhören werden, am Morgen ihren Kaffee im Bahnhof zu kaufen, um in den Zug zu steigen.
Du hast gesagt, die Honeymoon-Phase ist ein bisschen vorbei. Also bleiben wir kurz bei Spezialitätenkaffee, so wie sich das Ganze entwickeln wird. Wenn ich so auf Röstereien schaue und höre und Anrufe bekomme und WhatsApps, ich spüre auch so eine gewisse Gelähmtheit. Und das zeigt es mir nochmals auf. Also alle Institutionen und alle größeren Röstereien, du sagst, die machen schon diesen Switch. Also die machen das, was man mit einer Commodity kann, substituieren. Also ich ersetze Peru, es gibt einen Default, ich gehe nach Honduras und hole mir da den Kaffee, den ich brauche. Also da gibt es jetzt schon einfach auch Pläne, die weit über ein Jahr rausgehen. Momentan sehe ich aber gerade so bei kleineren Röstereien, weil es diese Erfahrung nicht gibt, weil da gibt es keine Referenzen mehr, da konnte man immer auf jemanden zurückgreifen, man konnte immer noch eine transparente Spotware zu einem okay Preis, einem guten Geschmack kaufen, aber die Spot-Cafés, die gehen einfach ratzfatz weg und da braucht es jetzt eine wirklich eine gute Strategie. Und ich sehe das wirklich eher so ein bisschen gelähmt, einfach weil es total neu ist. Also Spezialitätenkaffee musste sich noch nie mit dieser Welt auseinandersetzen, dass der Börsenpreis über dem liegt, was ganz viele Spezialitätenröster bezahlt haben.
Ja, du bist genau richtig. Also wir schauen immer zu den großen Röstereien und zeigen ein bisschen mit dem Zeigfinger und denken, wir sind besser. Wir kleinen Röstereien sind besser. Ich spreche jetzt in wir. Der Punkt ist, die sind extrem professionell. Und du hast es schön gesagt, ihr seid ein großer Kleinröster, genau. Und ich glaube, viele Kleinröstereien sind stark gewachsen in den letzten Jahren. Aber was ihr Einkauf betrifft, sind sie eigentlich immer noch Anfänger. Und weil der Grund ist nicht, ich kenne niemanden, der eine Rösterei angefangen hat, weil er ein MBA gemacht hat und dann gesagt, ich möchte Unternehmer werden und sich dann Kaffee verschrieben hat. Ja. Es ist ein ganz anderer Lebenslauf. Ich liebe Kaffee, ich liebe das Handwerk, ich werde Spezialitätenröster. Und in wirklich der Mehrheit der Fälle fehlt das betriebswirtschaftliche Denken, fehlen die Risikoanalysen, fehlt das Szenariendenken für den Businessplan. Und Rohkaffee ist essentiell, wenn man eine Bilanz oder eine Erfolgsrechnung anschaut eines Rösters. Es ist die große Variabilität im Budgetprozess. Und wenn man da nicht in Szenarien denkt, in Plan Bs und Cs, ist man schlichtweg nicht professionell und fährt sehr hohe Businessrisiken. Das ist richtig. Und ich glaube, da muss in der Professionalisierung der Spezialitätenröstereien etwas passiert.
Also 2025 und danach Investition vielleicht weniger in einen TikTok-Kanal, sondern vielleicht eher in das Fundament?
Ja, meiner Meinung nach, und das hängt ganz ehrlich auch aus Algrano eine große Rolle von uns, ist, wir sind jetzt sind wir Anfang Dezember, wir nehmen das Anfang Dezember auf, seit 2 Monaten hat Algrano ein Budget für 2025. Wir wissen, wo das Wachstum herkommt, wir wissen, wie wir es finanzieren, wir wissen, was unsere Kostenbasis ist und so weiter. Ich möchte wissen, wie viele Röstereien da draußen ein Budget haben für nächstes Jahr, das mehrere Szenarien hat, dass wenn es im ersten Quartal nicht so kommt, sondern so kommt, mache ich das, sonst mache ich das. Ja. Wer denkt so? Und ich glaube, da dieses Risikodenken, diese Mitigieren von Risiken, das wäre schön, wenn wir die Spezialitätenröstereien dahin kriegen, weil dann schaffen wir auch nachhaltige Röstereien und finanziell stabile Röstereien. Und wenn wir das schaffen, schaffen wir finanziell stabile Abnehmer für die Produzenten. Das ist die andere Seite.
Also sehen wir doch das als große Chance, dass man sich on the job weiterbilden kann, weil man einfach muss. Es gibt keinen Weg da vorbei, jetzt sich wirklich ganz hart Gedanken zu machen, wie überleben wir? Ich spitze es jetzt so, wie überleben wir als Rösterei? Irgendwann müssen alle die Preise anheben, aber wie kommen wir doch noch irgendwie an Kaffee, den wir auch irgendwie finanziell verdauen können? Und wir verletzen da nicht unsere interne Policy, wie wir nach Werten orientiert einkaufen und so weiter. Ich bleibe noch kurz beim letzten Punkt bei Specialty Kaffee. Schau auch nochmals zurück. Da gibt es 2 Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine ist eine Nabelschau und das andere ist so richtig hart ins Gericht gehen mit sich selber. Ich bleibe bei Social Media. Wenn ich so ein paar Accounts sehe bei Instagram oder so, dann sehe ich, okay, ich stelle gerne kritische Fragen, ich persönlich auch. Und wir als KaffeemacherInnen stellen auch die kritischen Fragen so. Ich spüre aber so eine Tendenz, es ist total einfach, sich so ganz flapsig lustig zu machen über Dinge. Und das hat mich so begonnen zu stören. Ich finde so Memes ab und zu ganz lustig, aber es bleibt so in einer Nabelschau und Negativität haften, die wir jetzt echt nicht brauchen, sondern ich glaube, es ist jetzt aufgezeigt. Jetzt funktioniert das alte Denken nicht mehr. Man muss jetzt aber auch ins Positive kommen, um selber irgendwie zu überleben. Und da fällt mir auf, da gab es kürzlich so einen Aufsatz drüber, die Spezialitäten-Kaffee-Welt hat sich selber, also nicht entblößt, sondern viel härter war, aber ich weiß es nicht mehr, also irgendwie wurde ihrer Scheinheiligkeit überführt oder so von einem Specialty-Röster. Denke ich so, ja, okay. Ich habe da vorhin das Bild bedient, es ist ziemlich einfach, auf eine Leiche einzuhauen, da passiert nicht mehr so viel. Aber was es jetzt, glaube ich, braucht, ist wirklich ein richtig krasses Umdenken. Die Fallstrecke, die wurden jetzt benannt, aber Specialty wird sich wandeln und ich glaube, Specialty wird sich wandeln, vor allem, dass es professioneller wird im Sinne von noch viel mehr abgucken von den Großen.
Ja, ich glaube, I mean, welcome to the world. I mean, es ist, wir müssen uns immer weiterentwickeln und dass Dinge sich verändern, dass sich Märkte verändern, dass es Trends gibt. Speziell Technoröster sind auf einem Trend gesurft. Mhm. Sie sind Teil eines Trends. Also, dass sich nächste Trends entwickeln, vielleicht auch mal gegen eine Welle mal gegen das Boot schlägt. Das gehört dazu. Und wir sollen das nicht, ich glaube, du hast recht, wir sollen das nicht lächerlich machen. Ich glaube, wir sollen das wirklich als Chance sehen. Und ich sehe wirklich viele Chancen für speziell Technoröster. Ob es ist, dass sie professioneller werden, ob es ist, dass sie Market Share gewinnen werden. Ich glaube, es gibt da sehr viel Positives und das finde ich, wie sehe ich wie du, diese Stimmen kommen zurzeit nicht zum Tragen. Man ist ein bisschen gelähmt von diesem Marktumfeld, man hat es noch nie erlebt, es ist neu, es macht Angst, ist auch richtig, oder? Weil es kann, wie du sagst, kann für eine Rösterin ja wirklich finanziell eine Rösterin aus dem Gleichgewicht bringen und das gilt es jetzt zu managen. Aber das sind, wenn man die Risiken erkannt hat, dann kann man sie managen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir senden sollten. Wir haben jetzt die Risiken verstanden. Jetzt, wie gehen wir sie an? Was verändern wir? Wo schauen wir genauer hin? Müssen wir drastische Maßnahmen schon jetzt treffen? Sind wir schon in Schieflage nicht? Aber einfach abwarten und darüber lachen ist sicher nicht die richtige Strategie.
So, jetzt kommen wir zum Kern der Sache, denn was wir bis jetzt besprochen haben, sind ja quasi so Effekte und wie kann man reagieren und das erkennen. Aber ich stelle mir das so vor, wie so die Erde, den Erdball. Ich habe gerade kürzlich so mit meinen Kindern so ein Buch angeschaut, weißt du, so wie die Erde so aufgebaut ist, so mit Erdkruste, Magmakern und so. Und dieses Bild fällt mir jetzt gerade so ein. Also was wir jetzt behandelt haben, ist so die Erdkruste. Ich glaube, es sind so, weiß nicht, 6 Kilometer, ein bisschen Erde und so weiter. Und dann kommt der Magmakern. Aber eigentlich sagst du, hohe Preise und so weiter, das ist nur die Erdkruste. Aber der Magmakern, der brodelt so krass, dass es vielleicht irgendwann so richtig fetzt. Hohe Preise sind kein Problem, sagst du, sondern Volatilität.
Ja, richtig. Ich warte schon seit, wie lange nehmen wir jetzt auf?
Ja, so lange. Gott, ich muss dich ein bisschen heiß machen, Brudi. Also jetzt hau rein.
Genau, jetzt, was sind hohe Preise? Weil ein hoher Preis kann man abbilden, kann man in einem Verkaufspreis abbilden. Und wenn alle dieselben hohen Preise haben und der hohe Preis stabil ist, das ist kein Problem. Das Problem ist die Volatilität. Was ist Volatilität? Volatilität sind die Volatilität des Preises, also Preisschwankungen. Und die sind so massiv wie noch nie. Also wir sprechen von innerhalb von 2 Wochen ein Franken das Kilogramm runter und rauf. Also das Rohkaffee, das ist wirklich, wirklich heftig. Hm. Und das macht es unplanbar. Das macht es unplanbar für Röstereien und für Produzenten, wenn sie über den Weltmarkt gehen. Und jetzt wird es spannend, wenn man sich Gedanken macht, wieso es überhaupt den Weltmarkt gibt. Also wurde übrigens von Röstereien gegründet. Der Grund dafür war, es hatte zu viele Preisschwankungen, wenn man auch von einer Spotliste von einem Händler einkaufte. Man wollte also Preisstabilität erreichen. Jetzt durch die ganze Liquidität, die im Markt ist und so weiter, ist es eigentlich das Gegenteil bewegt. Es ist ein sehr, sehr volatiler Markt geworden. Und jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir als Rösterei und Produzent verstehen, eigentlich wir beide, die beiden Enden dieser Kette, wollen eigentlich beide ein Budget schreiben für nächstes Jahr. Wir möchten beide wissen, was zahle ich nächstes Jahr für meinen Rohkaffee? Was kriege ich nächstes Jahr für meinen Rohkaffee? Weil dann kann ich planen, investieren, habe Sicherheit, habe mein Risiko mitigiert. Ob das 2,40, 3,10 ist, ist meines Erachtens sekundär. Was wichtig ist, es ist stabil. Und das erreiche ich nur, wenn ich verstehe, dass auf der anderen Seite der Lieferkette jemand ist, der genau dasselbe Problem hat und ich mich da reingebe und eigentlich wirklich anfange, direkte Beziehungen aufzubauen mit Lieferanten im Ursprung oder als Lieferant mit Röstereien in Europa, Amerika, Asien. Und das ist eine Lobeshymne oder eine eine Lobeshymne an die Röstereien, die das schon gemacht haben in der Vergangenheit, weil wir sehen, dass Röstereien, die das gemacht haben, erstens mal ihren Kaffee kriegen, also nicht von diesen Defaults, die wir angesprochen haben, agiert sind, weil Produzenten sich verpflichtet fühlen, diesen Röstereien, weil sie sich als Businesspartner sehen gegenüber dieser Rösterei, sie wissen, wo der Kaffee hingeht. Und zweitens sehen wir stabilere Preise. Wir haben 50% weniger Volatilität im Back-to-Back-Geschäft auf Algrano als am Weltmarkt. Und das ist massiv. Das ist massiv.
Gut, was du jetzt benannt hast, ist ja nicht die große Realität, sondern es ist eine Vision, die sich auch niederschlägt in dem, was ihr tut und was wenige andere tun. Aber, weiß nicht, mehr als 95% des...
Ja, 99%.
99% des global gehandelten Kaffees funktioniert anders. Und der sitzt verdammt krass in der Klemme.
Das ist richtig. Und das ist, was mich wirklich, wirklich überrascht hat, wie schnell es ging. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass die ganze Welt von einer Konsolidierung Kaffeehandel spricht. Und ich habe damals im Podcast gesagt, es ist nicht eine Konsolidierung des Kaffeehandels. Der Kaffeehändler ist in der Krise. Mhm. Damals gab es, zu diesem Zeitpunkt hatten wir Sustainable Harvest, die einen Notexit hatten, einen Notverkauf hatten an Socafina. Wir hatten Mercon, die bankrott gegangen sind. In der Zwischenzeit ist noch viel mehr passiert. Und die Geschwindigkeit, wie es passiert, überrascht mich. Ich hatte, glaube ich, Ende Dezember dann einen Blogpost geschrieben, der The Big Short in Coffee. Und ich habe darin erwähnt, es wird mehr geben, es wird mehr passieren, aber die Geschwindigkeit, wie schnell sehr, sehr viele der großen Händler in Schieflage geraten sind im 2024, ist wirklich überraschend. Und ich glaube, da müssen wir heute noch 2-3 Minuten
darüber reden. Also gut, als Grundlage, warum sind die in Schieflage geraten?
Also ursprünglich 2023 habe ich darüber gesprochen, sind hohe Zinskosten. Und ein Händler ist eigentlich ein Finanzier von Kaffee. Also er kauft Kaffee ein an einem Ort in Langweil, Brasilien, verschifft den Kaffee, bringt ihn nach Europa, lagert ihn und verkauft ihn peu à peu und finanziert den Kaffee auf dieser Reise. Das Problem damals war, dass zum Teil die Händler Kaffee zu fixierten Preisen an sehr große Röstereien zu Minimarschen verkauft hatten und diese Zinserhöhungen nicht weitergeben konnten. Das war das Problem 2020.
Also Minimarschen, es sind weniger als 2% zum Teil.
Genau. Und jetzt ging es im 2024 einen Schritt weiter. Erstens hat sich die Preiskurve invertiert. Das heißt, Kaffee in der Zukunft ist billiger als Kaffee heute. Das heißt, wenn ich Kaffee besitze und lagere, verliert er eigentlich jeden Tag an Wert, kann man sich so vorstellen.
Ein Inverted Market.
Inverted Market, korrekt. Das heißt, das macht meine Lagerbestände, die ich über Banken finanziere, jeden Tag wertloser. Aha. Und das macht natürlich Banken nervös. Das ist das eine. Das andere ist die Volatilität. Ein Händler, wenn er Kaffee physisch einkauft, verkauft er ihn an der Börse. So kann er sich über das Preisrisiko hedgen. Und wenn ich Kaffee an der Börse billig verkaufe, sagen wir im Mai war er bei 2,40 und der Preis steigt jetzt auf 3,30, wo er gestern oder heute war, bedeutet das, dass der Finanzmarkt den Händler verpflichtet, die Differenz dieses Preises in Cash zu hinterlegen. Wir sprechen von Margin Calls in diesem Fall.
Gibt es auch einen Film dazu? Ist alles zusammengebrochen?
Richtig. Und bei großen Händlern sprechen wir von Hunderten von Millionen Dollar, die da anfallen können, wenn eine Position gegen einen läuft. Und ein Händler ist strukturell immer long physisch, also der besitzt Kaffee, weil er ihn ja verschiffen und verkaufen muss, und short am Finanzmarkt. Also jeder Preisanstieg wird jeden Importeur von Rohkaffee oder Besitzer von Rohkaffee in eine Situation bringen, wo er unbedingt von heute auf morgen bei einer Bank, und es muss wirklich von heute auf morgen von einer Bank sehr, sehr viel Cash braucht.
Und wenn ein Händler das nicht kann, dann geht er bankrott.
Ja, jetzt ist die Situation so. Wir haben darüber letztes Jahr gesprochen. Die Margen sind dank dem Auflösen der Informationsasymmetrie, dem alten Handelsmodell, dank dem Internet minimst geworden. Also die haben keinen Puffer. Die Zinsen sind extrem hoch. Im Vergleich historisch immer noch, obwohl sie jetzt ein bisschen runterkommen, aber immer noch im Vergleich hoch. Die Inverted Price Curve, also der Kaffee hat immer weniger Wert. Und jetzt muss ich in diesem Umfeld muss ich als Firma zu einer Bank und sagen, ich brauche eine dreistellige Millionenspritze. Und das führt dazu, dass das passiert ist, was wir letztes Jahr gesagt haben, der Kaffeehandel ist nicht in einer Konsolidierung, der Kaffeehändler, das Businessmodell des Kaffeehändlers ist tot.
Vor ein paar Jahren war es so, dass Händler gesagt haben, ich bediene Rösterei XY nicht, weil die sind zahlungsunfähig. Heute ist es in dem Fall anders. Ich bin eine große Rösterei und sage aber, hey, ich weiß nicht, ob ich meinem Händler vertrauen kann oder ob ich auf meinen Händler vertrauen kann, ob es den morgen noch gibt.
Das ist richtig. Das ist genau die Tendenz, die wir jetzt im Markt sehen. Die Röstereien, wenn wir wieder die professionellen Röstereien nehmen, die sich ihre Businessrisiken anschauen, die sind genau an dem Punkt, wo sie sagen, eines der größten Businessrisiken für uns ist unser Lieferant. Wir vertrauen nicht mehr, weil es bislang war es Vertrauen. Wir vertrauen nicht mehr, dass der Lieferant uns den Kaffee liefert. Und zum Teil bei großen Röstereien, vor allem im amerikanischen Raum, ist das jetzt 3-4 Mal passiert innerhalb von 18 Monaten, dass ein Lieferant die langfristigen Verträge nicht mehr erfüllen. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, nehmen wir noch das Entwaldungsgesetz dazu, nehmen wir noch, wo man Transparenz schaffen muss und so weiter. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die großen Röstereien alle sagen, wir müssen in den Ursprung. Wir kaufen direkt von den lokalen Exporteuren ein.
Ein Schritt zurück. Große Röstereien, wie auch andere Röstereien, ja, aber ich nehme jetzt mal die großen, weil da der Hebel liegt, die brauchten den Handel, um auch das Risiko, das man hat, wirklich abzugeben. Sagen, nein, hey, weißt du, ich gebe dir das Risiko und dafür bezahle ich 1,5% Marge so für deine Services. Aber die Margen sind super gering und das war per se oder es ist per se ein sehr fragiles Geschäftsmodell, was wir jetzt sehen. Aber große Röstereien haben das abgegeben. Jetzt sagst du, große Röstereien vor allem, weil die das Volumen brauchen, nehmen also dieses Geschäft, also das Risiko zu sich selber zurück und gehen jetzt selbst in den Ursprung. Was hast du denn
Welches, genau, welches Risiko hat der Händler abgenommen? Das Qualitätsrisiko.
Die Vorfinanzierung?
Richtig, aber das Qualitätsrisiko war eigentlich der Hauptgrund. Was mache ich, wenn ein Kaffee ankommt, der nicht der Qualität entspricht? Und dieses Risiko hat der Händler dem Röster abgenommen. In der Zwischenzeit ist aber Qualität im Ursprung so stark gemanagt und ich vertraue dem Partner so stark. Die haben Q-Graders, die haben Röster, die haben Nikawas, die geben dir das Röstprofil, die haben Wasserfilter. Die sind, ich meine, ein spannendes Beispiel, oder Bruno? War ja bei euch, oder? Von Abbas. Und die lernen, die verstehen Qualität im Ursprung. Und ich glaube, das sind sich die großen Röstereien bewusst geworden. Wir haben vertrauenswürdige Partner im Ursprung. Wir haben Zugang zu Daten, um die Vertrauenswürdigkeit zu testen. Ich muss nicht mehr jemandem vertrauen, dass er für mich dieses Risiko managt.
Ja.
Und das ist, ich glaube, das ist der andere Teil, der in, das, in dieses Puzzle reinspielt. Das andere Puzzleteil ist, der Ursprung hat sich extrem entwickelt. Also diese Developing Countries developed. Und das ist der Punkt, oder? Und ich finde es extrem spannend, weil dieser Druck natürlich von beiden Seiten kommt. Also nicht nur eine große Rösterei verliert einen Lieferanten, eine Kooperative oder ein Exporteur verliert einen Abnehmer.
Das heißt, du hattest schon ein paar Mal recht in der Vergangenheit. Jetzt zeichnen wir mal ein Szenario und zeichnen das genau weiter, was du aufgezeigt hast. Brauchst du den Handel dann noch?
Es braucht die Dienstleistungen des Handels. Es braucht Liefermöglichkeiten, Lagermöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten. Aber es braucht niemand, der einen Kaffee einkauft, ihn besitzt und weiterverkauft. Und dieses Modell, bin ich überzeugt, wird verschwinden. Oder einfach viel, viel kleiner.
Das heißt also, Röstereien, egal welcher Größe, haben, also wir wissen, die haben heute die Möglichkeit, unter anderem durch euch und durch andere, direkter mit Produzenten in den Austausch zu kommen und so. Aber eben, der Hebel liegt bei großen Röstereien. Wenn die das jetzt selber machen, aus den erwähnten Gründen, dann schalten die wirklich ehemalige Partner aus und brauchen das gar nicht mehr.
Ja, das haben die eigentlich über die Jahre schon gemacht.
Oder? So, eigentlich wurde immer vorbereitet.
Ja, ich glaube nicht, da war ein Gameplan dahinter.
Nein, aber es, die Logistik wurde selber gemacht.
Zuerst wurde einfach mal die Marge reduziert, Margendruck. Und jetzt hat sich mit dem makroökonomischen Umfeld hat sich der Druck auf die Händler noch verschärft. Und jetzt ist der Händler zum Businessrisiko geworden. Und da komme ich wieder an die, oder, wenn ich über die Spezialitätenröster spreche, denke ich immer, seht ihr das nicht? Oder viele Röster sagen mir, wenn ich jemanden frage, wieso kaufst du bei diesem und diesem Händler ein? Dann sagen mir, ja, ich kenne den, wir haben zusammen im selben Café in Berlin gearbeitet. Und dann denke ich, wow, das ist kein Argument. Du hast nicht darüber nachgedacht, was sind die Dienstleistungen, die er dir bietet, was ist das Risiko, das er in einem Geschäft bringt, etc., etc., etc. Und ich sehe einfach sehr viele Entscheidungen bei Spezialitätenröstern. Wenn es zum Einkauf kommt, sind emotional. Und, ja. Und da müssen wir wegkommen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, da dürfen wir uns von den Großen etwas abschauen. Ja.
Wir nehmen ein Beispiel, um das abzurunden. Appas. Und zwar, es gab auch da einen Ausfall. Du kannst es gerne kontextualisieren. Aber jemand, der eigentlich liefern sollte, kann jetzt auch nicht mehr liefern.
Ja, genau. Also Appas ist wirklich einer der Gründe, nein, der Grund, wieso wir Agrano begonnen haben. Wir haben sie kennengelernt in 2014. Sie haben uns inspiriert, diese Plattform zu bauen, weil sie wirklich direkt Marktzugang suchten, kein Englisch konnten, keine Röstereien im Kontakte hatten, und aber ausgezeichneten Kaffee. Und in der Zwischenzeit arbeiten wir jetzt 10 Jahre oder mit ihnen zusammen oder sie über die Plattform. Aber natürlich ist bei Appas immer noch dasselbe Problem wie bei vielen Produzenten. Sie sind irgendeinem einem Zeitpunkt nach 11, 12 Monaten investieren in die Ernte, haben sie kein Geld und sie müssen diesen Kaffee einfach loswerden, oder? Und um Liquidität zu generieren. Im direkten Handelsmodell, wie es überall Grano läuft, dauert es einfach 1 bis 2 Monate länger zum Teil. Wir haben jetzt dann auch neue Produkte, wie dieses Grower Finance Projekt und so weiter. Aber strukturell dauert es länger. Und was dazu führt, dass Appas einen Teil ihrer Rente auf dem lokalen Markt verkauft. Der größte, ich würde sagen, es ist einer der größten Exporteure in Brasilien. Also wir sprechen Brasilien 30% der Welternte, der Exporteur macht 8% von Brasilien, also massiv, ist schon von massivem Volumen, hat Konkurs angemeldet vor ein paar Wochen. Darunter fällt, das ist auch eine der Tochtergesellschaften dieses Konzerns, ist auch ein Abnehmer von Appas. Dieser Exporteur verkauft dann weiter an einen europäischen Importeur, Spezialitätenimporteur, und dieser Spezialitätenimporteur an verschiedene Röstereien. Das Problem jetzt ist, dass dieser Importeur nicht mehr über diesen Exporteur den Appas Kaffee kaufen kann. Dieser Importeur kennt Appas nicht direkt, weil er kauft sie vom Exporteur. Ja. Und Appas kennt den Röster nicht, weil der Importeur hat ja den Röster verkauft. Also sprich, diese eigentlich ja, qualitativ hochstehende Beziehung, weil es ist guter Kaffee, teurer Kaffee, ist eigentlich jetzt ja, weg. Und das ist, glaube ich, wir sprechen wieder über Businessrisiken, ist für Appas ein Riesenrisiko, weil da gab es eine Nachfrage nach ihrem Kaffee, da wurde jährlich gekauft und es ist für die Rösterei das Risiko, weil woher kriege ich jetzt meinen brasilianischen Kaffee, den ich über Jahre in meinen Mischungen hatte, her?
So, das Ganze bietet aber auch Chancen. So, um das abzurunden, und zwar für alle. Bei Appas wäre es jetzt der Case, da ist jetzt vieles kaputt gegangen so. Also ich muss sagen, das betrifft jetzt nicht die Beziehung, die wir mit euch zu Appas gemacht haben, so, sondern es ist das, was Appas verkauft hat, auch im lokalen Markt.
Richtig.
So, und jetzt gibt es da mehr Kaffee, der irgendwo wohin muss. So, aber da gibt es eine Neusortierung.
Genau.
Also es gab überall Risiken, die gab es schon immer, aber du hast gesagt Speed, also das wurde, du hast es noch nie gesehen, das haben wir alle noch nie gesehen, dass es so schnell ging, dass es da wirklich so viele Dinge jetzt zertrümmert hat. Chancen gibt es ja aber für Abbas jetzt, sage ich mal, da neue Beziehungen aufzubauen. Aber wo liegen denn so die Chancen, wenn wir so schauen, wie fragil das Ganze jetzt so ist und wie volatil das Ganze ist? Wo siehst du Chancen für alle Player?
Ja, ich sehe wirklich die Chance in der direkten Beziehung, weil alles, was wir anschauen.
Schlussendlich ist keine neue hochtrabende These, die du hier bringst, nein, sondern nein. 10 Jahre
die
gleiche.
Es ist auch seit 10 Jahren predige ich das. Aber es ist wirklich die Lösung für alles. Es ist die Lösung für Lieferkettengesetze. Und ich sage da wirklich, das Entwaldungsgesetz ist erst der Anfang.
Ja.
Es werden mehr Gesetze kommen.
Sind in den nächsten 10 Jahren. Ja. Also die sind aber auch alle öffentlich. Also das kann man ja alles nachschauen, was
da kommt. Also, direkte, stabile Beziehungen werden dieses Problem lösen. Direkte, stabile Beziehungen werden das Problem der Preisvolatilität lösen, weil beide, der Produzent und der Röster, das ist Gift. Die Volatilität ist Gift und beides in einer direkten Beziehung, wie ihr und Abbas, ihr sprecht miteinander, ihr habt einen Austausch zusammen.
Darf ich dich ganz hier, kannst du dir den Rest merken? Aber hier muss ich kurz was sagen. Also was ich jetzt mache, ist wirklich, ich strapaziere auch unsere Beziehung.
Richtig.
So, und wenn wir über Beziehungen reden, das ist einer meiner absoluten Lieblingsthemen, dann heißt es für mich, dann kann man das auch mal strapazieren, mal schauen, wie so eine Beziehung aushält. Also es geht mir nicht darum, etwas zu zertrümmern, aber ich habe Abbas auch gesagt, hey, eben, jetzt ist der Preisanstieg ist ultra krass, ich verstehe das alles. Ihr versteht aber auch, dass wir hier richtig viel Volumen abnehmen. Hey, wie finden wir hier einen Weg, der für beide gangbar ist? So, und so ging das los. Und wir chatten jetzt ziemlich intensiv und ich strapaziere das wirklich, denn ich nehme nicht das erstbeste Angebot. Denn das ist für mich nicht eine Beziehung. Eine Beziehung heißt auch streiten. Das
genau,
muss das aushalten.
Ja, und ich glaube, was Abbas, oder wieso lässt sich Abbas auf diesen Streit ein oder diese Preisverhandlung ein, ist, weil sie versteht, ich habe hier einen Abnehmer und wenn es dem Abnehmer gut geht, habe ich einen Abnehmer auch nächstes Jahr. Und ich glaube, das wird völlig unterschätzt, dass Bauern sich nicht mehr als Lieferanten sehen, sondern als Businesspartner. Je erfolgreicher du bist, so erfolgreicher bin ich. Und das ist, ich glaube, das ist genau richtig, dass man das stabilisieren muss. Also ich glaube, erstens Liefertransparenz in den Lieferketten, zweitens in den Preisen und drittens, und das war bis jetzt inexistent, Liefersicherheit. Und das wird, wir fokussieren uns jetzt auf die Preise und so weiter, aber wir dürfen nicht vergessen, sehr viele, und wir sprechen von Riesenröstereien, denen fehlen Hunderte von Containern. Hunderte. Oder? Und das Problem hast du mit Abbas nicht. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Also es ist einfach, es ist nicht komplex. Es ist wirklich im Zusammenbringen in der Beziehung, im Gespräch von den beiden Enden, dem Röster und dem Produzent. Und wie gesagt, ich predige das seit 10 Jahren, jetzt fangen es die Großen an zu machen und die Kleinen werden folgen müssen. Das ist einfach so.
Schauen wir ein bisschen nach vorne, wir treffen uns spätestens in einem Jahr wieder. Was, wenn nächstes Jahr so richtig dieses Magma im inneren Kern unseres Erdballs so explodiert? Und was, wenn, Anführungsschlusszeichen, der Handel einbricht? Was wäre das für ein Szenario? Was heißt das?
Ja, es wär kein schönes Szenario, weil es ist wirklich, also, es würde extrem viel Unruhe im Markt auslösen, wenn es nochmal ein oder zwei der großen Akteure in Schieflage kommen würde. Also wir hatten dieses Jahr, das haben wir gar noch nicht erwähnt, oder, aber Wollkaffee wurde verkauft. Zu einem symbolischen Preis. Wir haben, oder muss ich so sagen, der Käufer hat einfach die Schulden übernommen und dann gesagt, man macht dann noch ein Angebot, aber das ist natürlich nicht eine feudale Verhandlungsposition, wenn der größte Darlehensgeber dann Käufer werden sollte. Das ist das eine. Dann hatten wir jetzt gerade Olam, das darüber informiert hat, dass es verkaufen wird an das Food Agribusiness verkaufen wird nach Saudi-Arabien.
Ja, genau. was an sich schon eine Story wert wäre, also wer da jetzt plötzlich mitmischt.
Und man muss vielleicht dabei auch sagen, dass Olam immer die Strategie hatte, an die Börse, dieses Business an die Börse zu bringen, also ein IPO und nicht ein Verkauf. Das Geschäft ist noch nicht über die Bühne. Sie haben da auch gesagt, man sei jetzt in Verhandlungen, aber das andere, wir haben Händler, die, ja, das erinnert ein bisschen, wir Schweiz sind ein bisschen gebrannt von der Credit Suisse, oder? Credit Suisse hat während Monaten gesagt, uns geht es gut. Wir haben Händler, die solche Social-Media-Posts machen, uns geht es gut, macht euch keine Sorgen.
Genau.
Wenn man das liest, macht es einem schon Bauchschmerzen. Und das ist, glaube ich, wohin würde es führen? Es würde sicher zu Chaos führen, weil sehr viele Produzenten ihre Lieferketten verlieren würden. Es würde für sehr viele Röstereien zu Chaos führen. Es würde einen massiven Impact auf die Preise haben, nochmals. Also das könnte den Markt nochmal richtig durchrütteln. Ja.
Durchrütteln heißt dann eigentlich auch primär noch teurer. Okay, ja, ein tolles Jahr steht uns bevor. Bist du allgemein, also ich habe dich am Anfang gefragt, was fasziniert dich momentan? Ja. Du bist ziemlich schnell ausgewichen, weil du jetzt auch Redebedarf hattest, was ich sehr schätze. Für das nächste Jahr, wie bist du da so allgemein? Bist du nervös? Bist du freudig? Wenn wir zurückschauen auf die letzten paar Minuten, was wir da besprochen haben, gibt dir das ein gutes Gefühl oder hast du Angst?
Ich spreche mal aus meiner Sicht und aus CEO von Algrano. Oder? Für uns sind es Entwicklungen, die uns extrem helfen, weil unser Modell, das eben nicht auf Besitzen von Positionen besteht, einfach viel resilienter und krisenresistenter ist. Und das spielt uns in die Karte, ganz klar. Also für uns ist es ein lachendes Auge auf der einen Seite, weil unsere Vision eigentlich, die Umsetzung unserer Vision eigentlich beschleunigt wird, dank dem Marktumfeld. Also das ist sicher das Positive. Auf der anderen Seite sehe ich sehr viel Bedarf, und da sehe ich auch die Rolle wiederum von unserer Firma, von Algrano, die beiden Parteien, Produzenten und Röstereien zu schulen, zu helfen, diese Risiken, die im Markt bestehen, zu mitigieren, zu managen. Und das ist für uns eine neue Herausforderung, weil wir viel mehr, glaube ich, jetzt in eine Rolle des Consultants, des Business Consultants gehen, anstatt nur eines Brokers von Kaffee oder eines, genau. Und weil das müssen wir tun. Und ich sehe niemanden im Kaffee-Space das tun, oder? Also solche Informationen gibt es nicht, solche Schulungen gibt es nicht, solche Angebote gibt es nicht. Und ich glaube, da müssen wir jetzt rein. Wollen wir die Chance nutzen, die es gibt, und vor allem, also zuerst einmal sicherstellen, dass die beiden überleben, und dann die Chance nutzen, die es im Markt gibt. Und da müssen wir schnell sein, weil wir haben keine Zeit. Also die Röstereien haben keine Zeit, die Produzenten haben keine Zeit, und da müssen wir jetzt einfach sehr, sehr schnell sein als Spezialitätenindustrie. Also große Herausforderungen, aber machbar, weil ich glaube, wir sind auch immer sehr ich-fokussiert, wir schauen immer nur unsere Industrie an. Das hat es alles gegeben. Also das hat es gegeben in der Maschinenbauindustrie, wenn Stahlpreise durch die Decke gingen während Covid. Das hat es man kann sich inspirieren lassen von anderen Industrien. Und ich glaube, das ist da unsere Aufgabe, auch ein bisschen Ruhe reinzubringen und zu sagen, hey, wir sind nicht die Einzigen, das gab es schon, das gibt es immer wieder. Das ist eine Welle, mit der müssen wir jetzt umzugehen lernen. Nein. Das ist das eine. Und dann, wenn ich die Industrie anschaue, bin ich wirklich eigentlich noch viel positiver als bei Algrano, weil ich wirklich das Gefühl habe, wir sind an einem Turning Point. Wir sind an einem Punkt, wo eigentlich jetzt wirklich, obwohl man vielleicht nicht mehr in Nachhaltigkeit investiert, die Ketten nachhaltiger werden können. Und zwar mit nachhaltiger meine ich, beide Parteien finanziell nachhaltiger werden können. Und dadurch auch eigentlich diese Beziehung nachhaltiger gestaltet wird. Und
das habe ich das Gefühl, dass das eigentlich eine Zäsur ist und dass das sehr gesund sein wird für unsere Industrie. Ja.
Ist, wenn ich manchmal so Makroökonomen höre, wie sie darüber reden, denke ich immer so, boah, aber es gibt Einzelschicksale. So, ja? Und die hast du jetzt weggelassen, aber du hast bei dir angefangen, deswegen hast du das Einzelschicksal reingebracht. Ja, ich glaube, es braucht immer beides. Also es braucht genau diese steilen Thesen, es braucht die große Analyse. Wir müssen weiterhin aber auch die Einzelschicksale begutachten. Ich nehme kurz einen Begriff, weil der ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Fair Trade. Ich muss mit denen reden, weil das ganze Modell bei Fair Trade basierte darauf und basiert immer noch darauf, dass man eine Prämie zum Referenzpreis hat. Und deswegen ist es attraktiv. Und das hat immer dann richtig gut funktioniert, wenn die Preise im Keller waren. So jetzt, per Definition, kann das nicht funktionieren. Wir haben das Gleiche aber auch mit Bio-Kaffee. Ich höre von verschiedenen zertifizierten Produzenten, die sagen, boah, nee, die Prämie bei Bio ist mir viel zu gering. Weißt du was? Ich setze die jetzt einfach aus und hole die dann in 2-3 Jahren wieder, weil und der Aufwand ist mir auch so groß, ich mache jetzt was anderes. Das sind Dinge, die mich echt nicht so positiv stimmen. So. Und das wäre dann auch so für mich eher so das Einzelschicksal. Bei der makroökonomischen Sicht, ja, es ist eine Zäsur, sehe ich genauso. Und trotzdem müssen wir dann irgendwie doch auch nächstes Jahr beides betrachten. Und ich freue mich, wenn wir die Dinge sammeln. Und vielleicht müssen wir nicht nächstes Jahr im Dezember erst sprechen, sondern vielleicht verändert sich die Welt jetzt so schnell und vielleicht gibt es so krasse Einzelschicksale, die dann aber groß sind, wie ein Credit Suisse oder UBS-Ding, das dann etwas ins Wanken bringt. Shit, vielleicht sehen wir uns im Juni schon wieder.
Ja, ich meine, hoffen wir es nicht. Ich glaube, es würde die Industrie auch gut tun, wenn es diesen Wandel langsam gibt. Ich glaube, der muss nicht auf einen Schlag kommen. Du sprichst über die Einzelschicksale, aber und ich nehme dich jetzt ein bisschen beim Wort, das ist nicht negativ. Ich glaube, es gibt sehr viele positive Einzelschicksale. Ja. Und ich meine nur, ich erwähne immer Abbas und Bruno, der bei euch war und diese Beziehung. Aber ich wohne in Bern und da gibt es einen lokalen Röster, Adrianos, und der hat dieses Jahr zum ersten Mal den Produzenten eingeladen zu sich. Ich meine, diese Momente, wenn du diese Momente siehst, weißt du auch, wieso wir in diesem Geschäft sind, weil es geht, wir sagen immer, es geht, it's a people's business.
Ja, habe ich dreimal gehört diese Woche schon.
Genau, das ist immer schön, dass das die Händler sagen, oder? Ja. Genau, aber the people business ist der Produzent und der Röster. Und das ist, wenn ich diese Momente sehe, wenn ich sehe, wie die beiden sich unterstützen für eine gemeinsame Zukunft, das ist für mich, das sind die schönen Momente. Aber es gibt auch andere geniale Momente in diesem Jahr. Also ich habe dieses Jahr, ich glaube, du hattest die auch auf dem Podcast, Nunk, oder die Kaffeemaschine, die smarte Kaffeemaschine. Es gibt Innovation im Bereich. Wir haben Meng Sunsu auch bei dir im Podcast. Junge Schweizer, die eine Farm in Sambia aufbauen, total crazy, oder? Und in wirklich neue Systeme entwickeln. Also es gibt so viel Innovation in unserem Bereich. Junge Leute, die etwas wagen, die Potenzial sehen im Kaffeemarkt, in der Kaffeeindustrie. Und das stimmt mich positiv, weil wenn wir gewillt sind zu innovieren, wenn wir gewillt sind, die Challenges zu akzeptieren, zu verstehen und die Probleme zu lösen, dann gibt es eine super Zukunft für uns. Da bin ich überzeugt. Und wir müssen einfach an die Arbeit und nicht darüber lachen und es aufschieben.
Gut, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Danke fürs Dabeisein. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritik, wir nehmen alles entgegen. Entweder in den Kommentaren oder ihr schreibt uns direkt. Oder schreibt es auch gleich Al Grano oder eben Raphael. Hey, danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich auf nächstes Jahr.
Ah ja, spätestens. Wir hören uns. Mach's gut.
Ciao.